Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 14. Juni. Heute haben wir folgende Themen: Asyldebatte, Verschärfungen auf breiter Front, schwarzer Tag für die Linken. Das politische Schiff geändert, aber noch lange nicht gekapert, die Piratenpartei in der Schweiz. Und neue Forschungen zeigen, Artenentstehung wird prognostizierbar.
95,6 Rabe Info.
Zuerst aber die Nachrichten, heute mit Matthias Strasser.
Die Buslinie 11 in Bern fährt wohl noch eine Weile nicht zum Inselspital. Ursprünglich wäre eine Inbetriebnahme der neuen Strecke im Jahr 2013 vorgesehen gewesen. Der Bus, der heute vom Bahnhof die Laupen und weiter die Murtenstraße entlang Richtung Bremgartenfriedhof fährt, soll umgeleitet werden. Neu soll er bei der Haltestelle Inselspital ins Inselareal abbiegen. Ein neuer Wendeplatz kommt auf dem Fried-Bühl-Kreisel beim Lori-Spital zu liegen. Wegen einer Einsprache dürfte sich das Projekt jetzt um etwa ein Jahr verzögern. Geltend gemacht wurde die Aufhebung von 41 Parkplätzen und die mangelhafte Planung. Von der neuen Linienführung sollen dereinst täglich 7000 Personen profitieren. Der ehemalige Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand hat einen neuen Job. In London wird der Banker an der Spitze des Vermögensverwalters BlackRock tätig sein. BlackRock ist der weltgrößte Vermögensverwalter. Hildebrand war im Januar von seinem Posten als Nationalbankpräsident zurückgetreten, weil ihm Devisengeschäfte vorgeworfen wurden. Eine interne Prüfung der Nationalbank hatte Hildebrand später entlastet. Der französische Präsident François Hollande macht Nägel mit Köpfen. Er hat nicht nur die Löhne der Regierung um 30% gesenkt, sondern will dies nun auch bei den Kadern der Staatsbetriebe tun. Künftig soll der höchste Lohn maximal das 20-fache des niedrigsten Lohns betragen. Für einige Firmenchefs hätte das eine Lohnreduktion von bis zu 50% zur Folge. Allerdings ist die neue Vorschrift nun auf freiwilliger Basis umsetzbar, denn die Angestellten haben Arbeitsverträge, die nicht einfach nach politischem Gutdünken geändert werden können. Der finnische Mobiltelefonhersteller Nokia muss sparen. Nokia will deshalb bis Ende 2013 10.000 Stellen abbauen. Die schlechten Quartalszahlen von fast 1 Milliarde Euro Verlust zwingen den einstigen Weltmarktführer zu drastischen Maßnahmen. Nokia hat die Entwicklung der Smartphones verschlafen und konnte diesen Rückstand bisher nicht aufholen. Beschlossen ist deshalb nicht nur der Abbau, sondern auch Maßnahmen für innovative neue Produkte. Die burmesische Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi befindet sich in der Schweiz. Die Friedensnobelpreisträgerin ist gestern Abend in Genf eingetroffen. Es handelt sich um die erste Europareise seit 24 Jahren. Die Oppositionspolitikerin wurde in ihrer Heimat jahrelang unter Hausarrest gestellt. Geplant in der Schweiz sind Treffen mit Bundesrat Didier Burkhalter, Bundesrätin Simonetta Sommaruga und Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Wir kommen zum Wetter. Am Abend und in der Nacht bleibt es meist klar, morgen früh deshalb kühle Temperaturen um 7 Grad. Im Tagesverlauf dann allerdings Höchstwerte von bis zu 26 Grad bei durchgehend sonnigem Wetter. Am Wochenende ebenfalls sonnig und warm, gegen Abend sind vereinzelt Gewitter möglich.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hören das Rabe Info, wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Es wurde mit harten Bandagen gekämpft, gestern im Nationalrat. Nicht alle hielten sich dabei an die Regeln des Fairplays und des guten Tons. Am Ende beschloss der Nationalrat entscheidende Veränderungen für Asylsuchende, der Bericht von Matthias Strasser.
Die Luft war ganz heiß gestern Nachmittag im Bundeshaus. Der Nationalrat debattierte über die Asylgesetzrevision. Während Rechtsbürgerliche das Asylgesetz massiv verschärfen wollen, kämpfte Linksgrün zwar für eine Beschleunigung der Asylverfahren, wollte dabei jedoch möglichst wenig die Rechte der Asylsuchenden beschneiden. Für Furore hatte im Vorfeld die Forderung gesorgt, renitente Asylbewerber in sogenannten Internierungslagern unterzubringen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga musste gestern erstmal deutlich machen, wer von diesen Massnahmen betroffen wäre.
Meine Damen und Herren, es gibt nicht viele renitente Asylsuchende, aber sie verursachen viel Ärger. Ich sage Ihnen auch gerne, was wir unter renitenten Asylbewerbern genau verstehen. Unter renitenten Asylbewerbern verstehen wir Personen, meistens Männer, die den Betrieb stören, die betrunken in die Unterkunft kommen, die andere anpöbeln, die auf öffentlichen Plätzen für Unmut sorgen, die sich in Raufhandel verwickeln oder andere in Raufhandel verwickeln oder die auch andere Personen sexuell belästigen. Personen, die in Schlägereien involviert sind, respektive sich hineinziehen lassen oder solche anziehen.
Das Problem sei, dass diese aufgezählten Tatbestände unterhalb der Schwelle der Straffälligkeit lägen. Und sie genügten auch nicht für strenge Zwangsmaßnahmen. Trotzdem sieht Bundesrätin Sommaruga Handlungsbedarf.
Genau in diesem Bereich brauchen wir etwas, damit wir diese Personen, die sich so verhalten, was mich massiv ärgert, dass wir für diese Personen eine Möglichkeit haben, sie aus diesen Zentren herauszunehmen, weil sie eben auch ärgerlich sind, weil sie auch andere Personen in den Zentren und auch Betreuungspersonen nicht nur stören, sondern zum Teil auch unter Druck setzen, damit wir für diese Personen gesonderte Zentren haben.
Der Nationalrat stimmte ihren Anliegen zu. Allerdings kam er dem Bedürfnis der SVP nicht nach, welche gefängnisähnliche Internierungslager forderte. Daneben beschloss der Rat diverse weitere Verschärfungen im Asylrecht, die es in sich haben. So sollen Asylsuchende vom Staat in Zukunft nur noch Nothilfe und keine Sozialhilfe mehr erhalten. Zu einem parteiinternen Streit kam es dabei in der CVP. Diese spielte erneut das Zünglein an der Waage. Fraktionschef Urs Schwaller und Parteipräsident Christoph Darbölle wollten vor der Debatte die Sozialhilfe für Asylsuchende retten. Ihre Partei stellte sich aber am Ende gegen sie. Deutlich gegen die Verschärfungen waren dagegen Grüne und SP. Ebenfalls beschlossen wurde eine Abschaffung des Botschaftsasyls. Asylsuchende können damit nur noch in der Schweiz ein Gesuch um Aufnahme stellen. Und die Wehrdienstverweigerung ist ebenfalls kein Grund mehr für eine Aufnahme. Überhaupt nicht einverstanden mit diesem Entscheid ist die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee. Stefan Dietiker nimmt Stellung.
Anstatt jetzt aktiv zu handeln und zu sagen, wir bieten allen Deserteuren eine Chance, in die Schweiz zu kommen und einen wichtigen friedenspolitischen Beitrag in der Welt zu leisten, debattieren wir heute darüber, ob wir diesen Grund der Wehrdienstverweigerung aus dem Asylgesetz als nicht mehr als Grund anerkennen wollen. Es ist ein falsches Zeichen gegen außen, ein falsches Zeichen in die Welt aus der humanitären Tradition der Schweiz gesehen.
Fakt ist jedoch, dass Personen schon heute nicht alleine wegen der Wehrdienstverweigerung Asyl beantragen können. Auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat dem Nationalrat einiges klarzustellen.
Meine Damen und Herren, ich glaube, es gibt hier einige Missverständnisse. Ich sage Ihnen, wie die Situation in Eritrea ist. Wer in Eritrea zum Zeit Dienst verweigert oder desertiert, muss damit rechnen, dass er nicht wie bei uns in Verletzung einer Bürgerpflicht eine gewisse Zeit ins Gefängnis kommt, sondern dass diese Person als Staatsfeind gilt in Eritrea und auch als Staatsfeind behandelt wird, das heißt unverhältnismäßig eingesperrt wird, mit Folter bedroht wird oder auch Folter in Kauf nehmen muss. Und weshalb diese Eritreer auch in Zukunft bei uns als Flüchtlinge anerkannt werden, ist eben nicht, weil sie Dienstverweigerer sind, sondern weil sie in ihrem Land als Dienstverweigerer, als Staatsfeind behandelt werden.
Trotzdem sind die beschlossenen Einschränkungen einschneidend. Gegnerinnen und Gegner haben für heute zu einer Demonstration aufgerufen. Und auch im Parlament ist das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen. Als nächstes muss der Ständerat über die Asylgesetzrevision befinden.
Info 95,6.
In Deutschland gelten sie als die erfolgreichste Oppositionspartei der letzten Monate. Schweden wird von ihnen im Europaparlament vertreten. In der Schweiz aber haben sie bisher nur einen Sitz im Winterthurer Stadtparlament ergattert, die Piratenpartei. Bei den Nationalratswahlen hatten sie keine Chance. Doch die Partei wächst. Fast überall im Land haben die Piraten Sektionen. Im Kanton Bern kam es vor einem Monat zum Wechsel im Vorstand. Der erste Berner Piratenpräsident Pascal Fugger trat zurück und ist neu nur noch Vizepräsident. Michael Spahr hat ihn getroffen und wollte wissen, war das die Strafe dafür, dass die Berner Piraten bis jetzt eine außerparlamentarische Partei geblieben sind?
Nein, aber ich denke mal, nach 1,5 Jahren kann man auch ein bisschen langsamer machen und jemand anderem das Ruder in die Hand geben. Es ist ja nicht so, dass man unbedingt sich darum schlägt, der Kapitän des Schiffs zu sein. Man macht's gerne, aber man gibt's auch gerne ab.
Vor 3 Jahren begannen die Piraten, die Schweiz zu entern. Erobert aber haben sie bisher wenig vom politischen Schiff. In Winterthur wurde Mark Weckerlin in den grossen Gemeinderat, also ins Stadtparlament, gewählt. Bis jetzt ist er der einzige Pirat mit Mandat. Laut Wikipedia haben sie bis jetzt erst einen Wähleranteil von 0,5% erreicht. In Deutschland hingegen sitzen sie schon in 4 Bundesländern im Parlament. In Berlin wurden sie zur 5. stärksten Kraft und im Saarland stellen sie sogar einen Bürgermeister. Warum ist die Schweiz noch nicht bereit?
Einerseits, in der Schweiz passiert alles ein bisschen später als im europäischen Ausland. Ich glaube, da gibt es genug Beispiele. Das Weitere ist, dass tatsächlich auch der demokratische Prozess in der Schweiz viel positiver zu beurteilen ist als in Deutschland. In Deutschland sind die Politiker arbeiten viel mehr am Volk vorbei. Also da geht es noch viel mehr drum, als in der Schweiz den eigenen Sack zu füllen. Die Politikverdrossenheit ist in Deutschland viel, viel größer. Und da ist eine neue Partei, die eben genau gegen das angehen will, wie zum Beispiel mit Transparenz, natürlich sehr gefragt.
Laut dem Berner Parteivizepräsidenten Pascal Fugger hätten die Piraten gute Chancen, im Herbst 1 oder 2 Sitze im Berner Stadtrat zu erobern. Doch sie wissen noch nicht, ob sie überhaupt antreten. Die Themen, die sie am liebsten beackern, sind halt eher global als lokal.
Viele unserer Hauptthemen beziehen sich halt auch auf internationale Themen, sei es jetzt Urheberrecht, wo jetzt ganz aktuell ein ACTA den Leuten hoffentlich in den Kopf kommt. Da haben wir Piraten zum Beispiel schon vor über 2 Jahren in Luzern eine Demo gemacht, das wurde nicht groß zur Kenntnis genommen. Jetzt Anfang März waren weltweite Demos mit teilweise mehreren 10.000 Teilnehmern. Natürlich profitieren wir durch die internationale Vernetzung bei diesen Themen oder auch so Sachen wie Überwachungsstaat, wenn man sich so Sachen anguckt wie Project Index, wo wirklich die Netze mit Videoüberwachung, biometrisch, Gesichtserkennung etc. verknüpft werden sollen. Da sind wir sehr weit vorne dabei und das sind einfach internationale Themen und deswegen uns bleibt eigentlich gar nichts über, als das international anzugehen.
In ungefähr 60 Ländern gibt es sie oder werden gerade Parteien gegründet. Wie es sich gehört für eine Partei, welche eine weitgehende Freiheit des Internets fordert, ist sie stark vernetzt. Doch gerade das Internet scheint das einzige große Thema zu sein, das die Partei besetzen kann. Nur langsam tasten sich die Piraten auch andere Themen heran. In der Schweiz geben sie sich sozial- und gesellschaftsliberal und sie kämpfen für den Schutz der Privatsphäre. Das kann auch zu Widersprüchen führen, zum Beispiel beim Bankgeheimnis. Einerseits wird hier ein weitgehender Datenschutz in Frage gestellt, andererseits gilt es als sehr asozial, weil es reiche Steuerbetrüger beschützt. Was meint der Berner Pirat Pascal Fugger dazu?
Ich bewege mich gerade auf ein Minenfeld zu. Wir haben keine offizielle Parteimeinung dazu. Aber letztlich, ich glaube, wenn man die Sache vernünftig anschaut, muss man einfach sehen, dass die Schweiz mit ihrer Steuergesetzgebung halt sich international diverse Vorteile verschafft hat und die jetzt halt im Zuge der Finanzkrise von den anderen Ländern nicht mehr so akzeptiert wird. Und wir kommen letztlich nicht drauf rum. Es geht, glaube ich, dann eher dann nur noch drum, wie weit kann man die Zugeständnisse machen.
Die Piraten sind dynamisch wie das Internet. Das heißt auch, sie arbeiten daran, Positionen für verschiedene politische Themen zu entwickeln, wenngleich auch nicht für jedes Thema eine klare Lösung und ein Konsens unter den Piraten gefunden werden kann.
Wir haben Positionspapiere zur Drogenpolitik, Suchtmittelpolitik, wir haben Positionspapier zur Bildungspolitik. Wir haben uns da schon verbreitert und letztlich, wir gehen ja davon aus, dass Datenwissen wohl das wichtigste Gut sein wird im 21. Jahrhundert und das Internet halt die bahnbrechendste Erfindung seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten ist. Daraus lässt sich einiges ableiten, wenn man jetzt auch anschaut. Also ohne IT läuft in der Welt halt gar nichts mehr.
Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass sich die Piratenpartei auch in der Schweiz einmal so richtig etablieren könnte. Immer mehr melden sich ihre Mitglieder zu Wort. Sie engagieren sich bei Volksinitiativen wie die Transparenzbegehren oder beim bedingungslosen Grundeinkommen. Platz für die Piraten hat es sicher noch im Boot der Schweizer Politik. Das Boot vollständig zu erobern, ist zum Glück bisher noch keiner Partei gelungen.
95,6. Rabe Info.
Wir reden oft über den Verlust der biologischen Vielfalt. Alle die Arten, die es heute gibt, haben sich aber auch einmal gebildet. Wie sind alle unsere Tiere und Pflanzen entstanden? Diese Frage beschäftigte schon viele Menschen. Bis der englische Forscher Charles Darwin seine Evolutionstheorie 1859 vorstellte, war in allen Vorstellungen Gott als Schöpfer immer mit dabei. Darwin war der Erste, der eine umfassende Theorie entwickelte, wie sich neue Arten bildet, und diese Theorie ist bis heute gültig. Nämlich durch Anpassung an die Umwelt und durch sexuelle Partnerwahl. Die Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz, EAWAG, hat nun in Zusammenarbeit mit der Universität Bern in Forschungen festgestellt, dass unter gewissen Umständen die Artenbildung prognostizierbar wird. Ole Seehausen, Leiter der Abteilung Fischökologie und Evolution an der EAWAG, erklärt, was sie genau untersucht haben.
Seit Darwin gab es eigentlich immer eine Diskussion darüber, ob die Anpassung an neue Umwelten eine wichtigere Rolle spielt oder die Partnerwahl. Und es gibt viele Studien, die Hinweise darauf geben, dass beides eine Rolle spielen, aber es gibt bisher sehr wenige Untersuchungen, die den Einfluss dieser beiden Sachen auf Artbildung in größerem Maßstab untersucht haben. Und was wir hier gemacht haben, ist eigentlich, wir haben für mehrere hundert, eigentlich 1500 Fischarten, die in afrikanischen Seen entstanden sind in den letzten paar Millionen Jahren, haben wir geguckt, ob wir einen Einfluss dieser beiden Einflüsse, nämlich die ökologischen Möglichkeiten und die Partnerwahl auf die Artbildung feststellen konnten.
Dabei kamen spannende Resultate zutage.
Wir haben festgestellt, dass weder die eine noch die andere alleine sehr gute Vorhersagen macht darüber, wann Artbildung passiert und wann nicht. Aber dass, wenn man sich die beiden gemeinsam ansieht, dass man dann recht gut vorhersagen kann, wann sich neue Arten bilden. Das heißt also, dass die Partnerwahl, die sogenannte sexuelle Selektion, wie Darwin sie bezeichnet hat, und die ökologische oder natürliche Selektion eigentlich, wenn die zusammenkommen, dass dann am ehesten zu neuen Artbildungen kommt.
Neue Arten entstehen also dann, wenn sich die Umweltbedingungen verändern. Dazu Ole Seehausen.
Ja, beziehungsweise nicht unbedingt sich die Umweltbedingungen verändern, sondern dass einfach sich neue Möglichkeiten öffnen für Anpassungen an neue ökologische Nischen. Wir haben hier speziell geguckt, was passiert, wenn Fische, die aus Flüssen kommen, wenn die neue Seen besiedeln, also wenn Seen entstehen, dann werden die ja besiedelt meistens von Fischen, die eigentlich aus Flüssen kommen und die nicht die Anpassungen hatten, um jetzt speziell die ökologischen Nischen in Seen zu besetzen. Und dann kommt es eben dann relativ oft zur Bildung von neuen Arten und nicht nur eine Art, die dann den See bewohnt, sondern eben mehrere Arten, die verschiedene Lebensräume und verschiedene ökologische Nischen im See besetzen. Aber das passiert eben alleine, das Besiedeln von neuen Seen sagt nicht sehr gut vorher, ob sich da neue Arten bilden oder nicht, aber eben im Zusammenhang damit, ob diese Arten über ein Partnersystem verfügen, bei dem sie sehr selektiv sein können bei der Partnerwahl, konnten wir dann vorhersagen, wann Artbildung stattfindet.
Die Forschung in den großen afrikanischen Seen eignet sich besonders gut, weil es hier eine sehr große Anzahl von verschiedenen Fischarten, beispielsweise der Felchen, gibt. Doch auch in der Schweiz kann der Artenbildungsprozess beobachtet werden.
Aber wir haben hier an den Schweizer Seen auch zum Beispiel die Artbildung seit dem Rückzug des Eises, also seit dem Ende der Eiszeit, hat studiert. Das ist zur Artbildung an Felchen zum Beispiel und auch an Saiblingen oder Rötlingen, also forellenverwandten Fischen, in vielen der Schweizer Seen gekommen. Und da sehen wir uns eigentlich ähnliche Mechanismen an.
Bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts wurden riesige Mengen an Nährstoffen in die Schweizer Seen geleitet. Dies hatte gute Fischerträge für die Fischer zur Folge, allerdings nahm die Artenvielfalt drastisch ab. Ole Seehausen erklärt weshalb.
Die Arten durch den Nährstoffüberfluss, der in den letzten 40 Jahren geherrscht hat in Seen, sind viele Arten verschwunden. Das hat damit zu tun, dass genau wie bei den Buntbarschen in afrikanischen Seen die Anpassung an verschiedene Wassertiefen sehr wichtig ist bei der Artbildung. Und durch die Nährstoffanreicherung in den Seen ist die Bewohnbarkeit der größeren Tiefen eingeschränkt worden. Und dadurch sind die Anpassungen an das Leben im tiefen Wasser in den Schweizer Seen sind verloren gegangen und die Arten aus dem tiefen Wasser sind entweder ganz ausgestorben oder mit den Flachwasserarten verschmolzen.
Somit sind in wenigen Jahrzehnten zu hoher Nährstoffgehalte viele Arten verschwunden. Bis sich neue Arten wieder bilden können, wird es aber einige hundert bis tausende von Jahren dauern. Übrigens leben im Brienzersee gar nicht so wenige Fische, wie beklagt wird. Viele Fische leben aber in größeren Tiefen von bis zu 250 Meter. Und dort ist es für die Fischer zu aufwendig, um zu fischen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das, meine Damen und Herren, war's für heute vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Sie hörten Beiträge von Matthias Strasser und Michael Spahr. Redaktion und Moderation Benedikt Bachmann. Merci fürs Zuhören. Hebt's gut. Tschüss zusammen.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.